Merci, Hans. Ja, bevor wir in das heutige Thema der Predigt einsteigen, schauen wir noch mal einmal kurz zurück auf das Thema Jona und was uns in den bisherigen Predigten alles schon so begegnet ist. Wir sind ja fast am Ende von der Predigtserie und wenn du jetzt sagst, was schon fertig, ja, es sind schon 5 Predigten gelaufen und nächsten Sonntag wird dann die letzte Predigt sein. Manchmal ist es eigentlich schade, wie schnell so ein Thema vorbeigeht und wir als Prediger merken immer, was wir alles nicht sagen konnten, was wir doch eigentlich noch mitteilen wollten. Aber wir haben gesagt, und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt, wir haben gesagt, dass wir das Buch Jona eigentlich nur dann in der Tiefe verstehen, wenn wir verstehen, dass wir selber Jona sind. Ich bin Jona. Du bist Jona. Diese Geschichte, wenn wir weglaufen von Gott, wenn wir ungehorsam sind, wenn wir nicht das tun wollen, was Gott für uns hat, die Umkehr, dass sich Gott zur Verfügung stellen, aber doch in einer gewissen Störrigkeit manchmal und Gott, der uns immer wieder barmherzig nachgeht. Ich habe dann in einer Predigt uns, glaube ich, deutlich gemacht, wie, wenn wir im Leben falsche Entscheidungen treffen, wie wir dadurch manchmal zu Fall kommen und wie aber am Boden, an der Talsohle des Fallens Gott auf uns wartet, wenn wir das wollen und wie Gott uns begegnet in den Krisen des Lebens und er uns darin aufrichtet. Und dann hatte letzten Sonntag David die Predigt, wo er uns gezeigt hat, wie sehr Gott die Welt liebt und wie er verschiedene Zugänge geschaffen hat, dass wir als Menschen dort abgeholt werden im Glauben, wo wir stehen, um zu einer lebendigen Beziehung zu Gott zu kommen. Und David hat uns 6 Zugänge da gezeigt und da möchte ich heute noch mal ganz kurz drauf eingehen. Der erste Zugang ist, dass wir uns entscheiden für ein Leben mit Gott, weil wir Angst vor dem Tod und vor dem Gericht Gottes haben. Der zweite Zugang ist der Wunsch nach der Befreiung von Schuld und Scham, wo wir merken, wir haben Dinge in unserem Leben angehäuft und wir werden sie nicht los, aber bei Gott ist Vergebung. Manche finden den Zugang zum Evangelium, weil er ihnen logisch erscheint, weil diese Wahrheit, die dort verkündet wird, attraktiv ist. Es gibt einen Schöpfer und dieser Schöpfer, der will Beziehung zu mir haben. Ich kann sie selber nicht leben, aber durch Gott gibt es einen Zugang, durch Jesus gibt es einen Zugang zu ihm. Dann haben wir gesehen, wie die Erfüllung unerfüllter existenzieller Sehnsüchte ein Grund sein kann. Das heißt, C.S. Lewis hat geschrieben, dass wenn du eine Sehnsucht in deinem Herzen verspürst, für deren Stillung du keinen Weg auf dieser Erde findest, dann heißt es, dass du für mehr geschaffen bist als nur dieses irdische Leben. Dann nehmen wir manchmal das Evangelium an, weil wir einfach ein Problem haben und damit nicht mehr klarkommen. Also das war mein Zugang, mein ganz persönlicher, weshalb ich den Weg zum Glauben gefunden habe. Und manchmal ist es der Wunsch nach Liebe, nach Annahme, nach Geborgenheit. Und nimm dir doch mal ganz kurz eine halbe Minute Zeit. Was war eigentlich dein Zugang, dass du jetzt heute an Jesus glaubst? Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann stell dir einfach mal die Frage, was wäre denn dein Zugang, der zu dir spricht, wodurch du dann letztendlich auch in eine lebendige Beziehung mit Jesus kommen kannst? Ganz kurz mal drüber nachdenken. Habt das für euch? Okay, dann gehen wir weiter und wir schauen uns mal an, was war eigentlich der Zugang der Menschen in Ninive, dass sie letztendlich in Kapitel 3 dann umkehren zu Gott und Gott diese Stadt verschont. Und wir schauen dazu den Kapitel 3, Vers 4 mal an. Dort heißt es, Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Also Jona hat ganz klar Gericht und Tod gepredigt. Und die Menschen nahmen sich die Predigt Jonas zu Herzen. Also mehr ist ja in diesem Kapitel nicht übermittelt von der Predigt, die Jona da gehalten hat. Aber wir lesen dann in Vers 10, also sie tun Buße, ich gehe gleich nochmal drauf ein, sie tun Buße. Und Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid. Und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Also die Menschen in Ninive, sie kehren um von dem, was sie bisher getan haben. Wir lesen im Vorfeld, dass da viel Unrecht passiert in dieser Stadt. Und wir wissen jetzt leider nicht, wie die Umkehr, also diese Lebensveränderung dauerhaft ausgesehen hat. Aber wir lesen, was sie in dem Augenblick taten. Sie legten sich Sacktuch an, zogen sich ihre schönen Kleider aus, zogen diese raue Kleidung an. Sie streuten sich Asche auf ihr Haupt. Sie fingen an zu fasten, selbst die Tiere mussten fasten. Und sie verboten per Gesetz, Unrecht zu tun. Und dieses Verhalten, dieser augenblickliche, praktische Ausdruck der Umkehr bewegte Gottes Herz so sehr, dass er das angedrohte Gericht über Ninive nicht hereinbrechen ließ. Gott ließ Gnade vor Recht walten. Gott ließ Gnade vor Recht walten. Ist Umkehr und der Empfang von Gnade wirklich so einfach? Reicht es, zu sagen, mir tut es leid, ich kehre um? Und dann ist alles gut. Auf uns bezogen, wo wir nochmal einen ganz anderen Zugang zu Gott haben durch Jesus Christus, durch seinen Tod und seine Auferstehung, reicht es im Herzen zu glauben, dass Jesus für mich und meine Schuld gestorben ist und dass er auferstanden ist? Reicht es zu sagen, Herr, vergib mir, ich werde ab sofort umkehren und mich dir zuwenden? Und dann empfange ich Vergebung und ewiges Leben. Leute, haltet euch fest. Ja, es reicht. Ja, es reicht. Ich komme gleich nochmal drauf, aber ich muss es hier schon loswerden. Und diese Einfachheit, die stinkt Jonas so sehr, dass er nicht drüber wegkommt. Das ist es, was Jonas zornig macht. Das ist dieses innere Erleben und diese innere Umkehr zu Gott mit Zeichen der äußeren Buße, dass es reicht, dass wir Gottes Vergebung erleben. Ich möchte noch mal einen Abschnitt aus dem Neuen Testament zitieren oder ehrlich gesagt nur zwei Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 4, Verse 4 und 5. Paulus sagt es noch mal so schön und ich finde, es ist so einfach Verständnis in der Hoffnung für alle Übersetzung. Es ist doch so, wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Lohn ist kein Geschenk, sondern den habe ich mir verdient. Aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Es ist so einfach. Wenn wir versuchen, Gott zu beeindrucken mit guten Werken, dann werden wir einen Lohn dafür bekommen, aber dann nimmt Gott alle Werke in seine Bilanz. Alle Werke, die wir getan haben. Und weil da auch ein paar schlechte dabei sind, wird es nicht reichen. Aber wenn wir vertrauen, dann ist es Gottes Handeln an uns, dass er uns von der Schuld freispricht. Wir alle verdienen die Gnade nicht. Das müssen wir uns immer mal wieder sagen. Wir alle verdienen keine Gnade. Aber wir alle dürfen sie empfangen. Das ist dieses Mysterium, dieses Geheimnis. Wir verdienen es nicht. Und alle dürfen wir es empfangen. Es ist ein Geschenk Gottes an dich und an mich. Und gleichzeitig ist der Glaube und die Umkehr zu Gott die Annahme der Gnade, das ist nichts Billiges. Das ist nichts Billiges. Und wir wollen uns das mal anschauen, was heute eben auch der Titel der Predigt ist, teure Gnade, billige Gnade. Ihr findet einen Abschnitt dazu im Gottesdienstflyer. Und ich möchte zitieren von Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe, der im Dritten Reich gelebt und gewirkt hat unter Hitler, der aufgrund seines Handelns ins KZ kam und der noch an einem der letzten Kriegstage umgebracht wurde. Und in seinem Buch Nachfolge, da gibt er ein paar Gedanken zur Gnade und zur Umkehr weiter und vor allem eben hat er diese beiden Begriffe geprägt, teure Gnade und billige Gnade. Bonhoeffer sagt, billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße. Also sagen, Gott liebt euch alle, mach einfach so weiter wie bisher. Das ist billige Gnade. Taufe ohne Gemeindezucht. Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Und wird Gnade billig verschleudert, dann ist es wie wenn man in manchen Läden einkaufen geht, in Deutschland wäre das Kick, International Primark. Etwas, was billig ist, hat keinen Wert. Etwas, was billig ist, hat keinen Wert. Und deshalb ließ Gott sich Gnade alles kosten, nämlich das Leben seines Sohnes. Billige Gnade, lasst mich noch mal kurz ein Beispiel dafür geben. Vor einigen Monaten, also es war schon in 2017, vor einigen Monaten habe ich euch noch mal ein bisschen von der Zeit in Rostock erzählt, als Jenny und ich, als wir als Familie mit einem befreundeten Team, als wir dort auf diesem Spielplatz Geschichten von Jesus erzählt haben und wie Menschen dadurch mit dem Glauben in Berührung kamen und manche auch mit ihrem Mund bekannt haben, dass sie Jesus annehmen. Und gleichzeitig, und ich möchte mich da nicht über sie erheben, sondern einfach nur das beschreiben, was ich beobachtet habe, gleichzeitig blieben sie in einem Leben von Lügen, von Betrügerei und teilweise auch Alkoholsucht verstrickt. Und als wir sie konfrontiert haben, da sagten sie, nein, das möchte ich nicht ändern. Billige Gnade heißt, das Angenehme des Glaubens für sich in Anspruch zu nehmen, Liebe, Geborgenheit, Hoffnung, Gnade, Heilung, aber das eigene Leben nicht zu verändern. Und deshalb setzt Bonhoeffer hier die teure Gnade dagegen. Er sagt, teure Gnade kostet auch uns viel, auch wenn Gnade wir uns nicht verdienen können. So bewirkt sie doch echte Buße und Umkehr und das kostet etwas, weil es ist schmerzhaft, sich zu verändern. Es ist schmerzhaft, schlechte Gewohnheiten zu lassen. Es ist schmerzhaft, wenn einer, in dem Fall Gott, mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, ich nehme dich an, ich liebe dich, aber das sind Dinge in deinem Leben, da musst du ran, die musst du verändern. Gnade bedeutet in dem Sinne eben auch Sünden zu bekennen, umzukehren. Also dieses griechische Wort für Umkehr heißt ja die Richtung zu ändern. Das heißt, bisher ging ich diesen Weg von Gott weg und es war mir egal. Und Umkehr heißt wirklich 180 Grad umzukehren, nicht zu sagen, Herr, was ist dein Wille? Was willst du? Wie willst du mich gebrauchen? Was hast du mit meinem Leben vor? Die Menschen in Ninive taten Buße und sie zeigen dies durch Werke. Gott hat sicherlich auch in ihr Herz gesehen und die Ernsthaftigkeit da drin gesehen. Sie wollten kein Unrecht mehr tun und deshalb lässt er das Unheil nicht über sie kommen. Also ich möchte noch mal eine Stufe zünden, was teure Gnade ist. Es heißt nicht nur, dass wir umkehren und Sünde nicht mehr tun und was auch mal schmerzhaft ist, sondern es bedeutet im Endeffekt, dass du dein Leben aufgibst und es Jesus hinlegst und sag: Jesus, nimm du mein Leben und mache das daraus, was du tun möchtest. Paulus in Galater 2,20 sagt: Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Ja, Gnade ist für alle zugänglich. Gnade ist etwas Wunderbares, Heilsames, Auferbauendes. Aber Gnade hat auch Konsequenzen. Ich möchte euch in eine Geschichte so hereinnehmen, weil ich nachher nochmal drauf zugehen möchte. Ich erinnere mich, das ist etwas, was mir wirklich geblieben ist. Ich erinnere mich noch, wie Gott mich mal aus der Bibel heraus überführt hat. Also ich war früher mit meinen Worten schlagfertig, vielleicht bin ich es immer noch, aber damals habe ich mir den Spaß gemacht, mir mit anderen, die auch schlagfertig waren, Wortgefechte zu liefern. Und in der Regel hat es am Ende in Verletzung und in dummen Sprüchen geendet. Und ich habe ja schon mal erzählt, ich lese eigentlich immer so jeden Tag ein Kapitel in den Sprüchen, gerade das, was das Datum ist. Im Februar muss ich ein bisschen schneller lesen. Aber da ist mir in Sprüche 10, Vers 19, ist mir der Vers begegnet: Wer viele Worte macht, wird sicher schuldig. Darum hält der Kluge sich zurück. Und das ist jetzt etwas, was zu mir, und ich war so betroffen an dem Morgen, als Gott mir dort diese Wahrheit gezeigt hat wie ein Spiegel und es vor mich gehalten hat und gesagt: Guck mal, Gernot, das bist du. Du bist so dumm, weil du nicht die Klappe halten kannst. Würdest du die Klappe halten, dann würde man dich anders einschätzen. Ich habe wirklich angefangen, meine Worte zu kontrollieren, darauf zu achten, was ich sage. Und das ist jetzt lange her und ich hatte erst letzte Woche wieder so einen Augenblick, das war nicht während ich Bibel gelesen habe, sondern während ich Fernsehen geguckt habe, hat Gott mich von was überführt. Aber was ich sagen möchte ist, wenn wir teure Gnade empfangen haben und unser Leben Jesus geben, dann ist dieser Prozess der Veränderung, des Schmerzens und wo Gott mal den Finger auf uns legt und wehtut, dann ist es ein kontinuierlicher Prozess. Wenn du schon lange keine Begegnung mehr mit Gott hattest, die dir wehgetan hat, dann musst du dich über deine Gottesbeziehung sorgen. Dann ist die Frage, ob Gott noch an dir dran ist. Gott spricht zu uns und wir sollen uns immer wieder ihm ausliefern, dass wir ihm ähnlicher werden. Wenn das schon lange nicht mehr stattgefunden hat, solltest du dich sorgen. Also die Menschen in Ninive, die zeigen jetzt ein Verhalten der Umkehr, worauf Gott Gnade vor Recht walten ließ. Und jetzt frage ich mich, und jetzt schauen wir uns das zusammen an, wie hat eigentlich Jona darauf reagiert? Denn Jona hatte ja den Auftrag, nach Ninive zu gehen, dort das Gericht Gottes zu verkünden, dass diese Menschen Buße tun. Und wir haben ja schon gelesen, das taten sie. Und man müsste Jona von Herzen gratulieren. Wunderbar, Jona, Auftrag ausgeführt. Du warst erfolgreich, aber er reagiert anders. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er: Ach Herr, ich hab's doch gleich geahnt, als ich noch zu Hause war. Deswegen wollte ich auch nicht losgehen. Deswegen wollte ich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Ach Herr, lass mich jetzt sterben. Das ist viel besser, als weiterzuleben. Warum war Jona dort so verärgert, nachdem er so erfolgreich war? Ich glaube, das eine, warum er so ist, ist, weil er sich immer noch über den Ursprungszorn ärgert, warum er überhaupt nicht nach Tarsis gehen wollte. Denn die Menschen in Ninive, das waren ja Assyrer, das waren ja Feinde, das waren gewalttätige Heiden. Und Jona wollte einfach nicht, dass diese bösen Menschen etwas von der Gnade Gottes abbekommen. Und jetzt kriegen die das auch noch. Das macht es ja nicht leichter. Wir gucken uns nächsten Sonntag das nochmal an, ob wir vielleicht auch ein Stück weit so einen Jona in uns haben. Also das hat ihn sicherlich geärgert. Und dann das Zweite, das müsst ihr euch mal vorstellen. Stellt euch mal vor, David und ich, wir predigen hier jeden Sonntag und es passiert nichts und dann gehen wir irgendwo in eine Moschee bei den Moslems und wir haben die Möglichkeit von Jesus zu erzählen und die bekehren sich zu Hunderten. Was meint ihr, wie es David und mir geht? Ja, hier passiert nichts und dort, die bekehren sich. So ging es Jona. Jona hat in Israel nicht viel bewirkt, wenn wir mal in das Buch 2. Könige schauen. Und dann geht er zu irgendwelchen gewalttätigen Heiden und die bekehren sich. Und die in Israel kriegen es nicht mal mit, sein Erfolg. Könnte ja wenigstens da stolz drauf sein, aber das haben die ja gar nicht mitgekriegt. Also, es ist eine Situation wirklich zum Haare raufen her. Aber jetzt schauen wir uns nochmal die Seele von Jona an und wir gucken nochmal genau die Worte an, die er hier sagt. Die sind nämlich extrem aufschlussreich. Ich habe es ja gerade schon zitiert und ich lasse jetzt mal das Kleingedruckte weg. Er sagt ja, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und dann strafst du doch nicht. Und jetzt frage ich euch, straft Gott wirklich nicht? Also nach dem Motto von Jona, bei dir können man ja 5 gerade sein lassen, man kann tun und lassen, was man will. Wenn man dann sagt, ach Gott, tut mir leid, dann sagt Gott, ja gut, dann strafe ich halt nicht. Ist das wirklich so? Es ist nicht so. Und diesen Text, den Jona zitiert, ist ein Text aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 34. Und den schauen wir jetzt mal im Vergleich an. Auch wieder nur das dicke Druckte. Also, oben seht ihr nochmal das Original von Jona und drunter das Original. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Gut, das stimmt. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ja, deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende, genau. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Du lässt dich umstimmen, aha, jetzt kommt es anders. Doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen. Also überhaupt nicht, wie Jona sagt, Gott, bei dir kann man doch machen und tun und lassen, was man will, es passiert doch am Ende eh nichts. Und Jona verdreht hier diesen Text aus dem Ursprungsbedeutung. Nein, Gott ist ein gerechter Gott, ihr Lieben. Und Vergebung geschieht nur dann, wenn wir uns auf Jesus Christus berufen. Wenn wir bereit sind, umzukehren. Wenn wir bereit sind, Schritte der Umkehr und der Buße auch zu gehen. Ansonsten können wir nicht vor Gott bestehen. Unsere Entscheidungen im Leben haben eine Konsequenz. Und auch heute noch fordert Gott Gerechtigkeit ein. Keiner kann aufgrund seines Verhaltens vor Gott bestehen. Keiner ist gerecht genug. Keiner von uns macht genug richtige Dinge, weil er genug falsche auch noch tut. Wir können uns nur auf Jesus Christus berufen, dass diese Strafe Gottes, die wir alle verdient hätten, an uns vorübergeht und wir Beziehung mit Gott leben können. Durch Christus sind wir versöhnt mit Gott. Nicht durch das, was wir tun oder sagen oder denken. Durch Christus sind wir versöhnt mit Gott. Und Jona macht hier etwas, zu dem wir im Grunde unseres Herzens ebenfalls tendieren. Er liest die Bibel selektiv. Und er greift eine Stelle heraus und sie formuliert sie so um, dass sie passt, dass sie für ihn passt, dass sie ihm gut tut. Und ich habe es gerade schon gesagt, wenn du schon lange nicht mehr erlebt hast, wie Gott es zulässt, dass du über dich selber betroffen bist, dann musst du dir Gedanken machen, wie du die Bibel liest oder ob du sie überhaupt liest. Oder mal ein anderes Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wir haben ja sehr dafür geworben, dass ihr das Buch Jona lesen sollt im Vorfeld. Braucht jetzt keine Hand heben. Ich frage nicht, wer es gemacht hat. Aber wenn du nicht ein Stück weit dich in Jona wiederfindest und sagst, das ist ein Charakterzug, den entdecke ich auch bei mir, dann hast du entweder das Buch nicht gelesen oder du liest selektiv. Also wenn man sich bei Jona an keiner Stelle identifizieren kann, Entschuldigung, dann ist was mit dir falsch, aber nicht mit Jona. Weil in Jona sind so viele Schattierungen des menschlichen Daseins, des destruktiven menschlichen Daseins, des Unglaubens, des Aufbegehrens gegen Gott, dass es gar nicht sein kann, dass du nicht sagst, oh, da ist ja auch was, wie ich bin. Also ich habe es für mich echt wieder gefunden, wo ich Gott nicht vertraue, wo ich seinen Auftrag nicht ausführe, wo ich ihm nicht glaube, dass er es gut mit mir meint, wo ich ihn in Frage stelle. Und nächsten Sonntag werde ich nochmal über das vierte Kapitel predigen, wie Gott diesen störrischen Propheten einfangen möchte und wo ich auch merke, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, wo ich auch merke, mich manchmal ertappe, will ich wirklich, dass alle Menschen diese Gnade Gottes erleben? Will ich das wirklich? Dass die Albaner in der Schweiz, die Türken, die Bosnier, dass die zum Glauben kommen? Will ich das? Jona ist nicht so weit weg von deinem Leben und von meinem Leben, wie wir das gerne hätten. Die einzige Reaktion, die Jona jetzt hat, ist, sich in Selbstmitleid zu suhlen. Ja, Herr, so ein Mist, dann bringe ich mich jetzt halt um. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich und deine Gnade. Mir ist lieber, ich wäre tot. Was, dass ich das erleben darf, dass du Menschen redest? Auch noch die Falschen. Das will ich nicht mit angucken. Und dann fängt Gott an, um Jona zu werben. Und das gefällt mir an dieser Geschichte. Okay, Jona abgehauen, Buße getan, ärgert sich, er will sich in dem vierten Kapitel noch dreimal umbringen. Gucken wir nächstes Mal drauf. Und Gott lässt nicht los. Gott lässt nicht los. Gott lässt auch bei dir nicht los. Und wenn du heute noch nicht bereit bist, auf ihn zuzugehen, hey, Gott lässt dich nicht los. Er geht nach. Er geht dir nach. Weil er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit, zum ewigen Leben und zur Beziehung mit dem Schöpfer kommen können. Gott lässt nicht los. Für uns bleiben heute drei Punkte festzuhalten. Wir können uns Gottes Gnade nicht verdienen. Leute, das muss uns nochmal klar sein. Wir sind nicht besser als irgendjemand anders. Aber sie steht uns zur Verfügung. Wir sind frei, sie zu empfangen. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Auch das müssen wir nochmal sagen, weil Jona ja so tut, als Gott ein Larifari-Gott wäre. Aber das ist er ja nicht. Sondern er lässt Gnade vor Recht ergehen, wenn wir uns ihm zuwenden und er zu uns reden darf und uns verändern darf. Und sich Gott zuzuwenden hat Konsequenzen. Ich gehöre dann ganz Jesus. Er darf über mein Leben bestimmen. Ich glaube, das müssen wir immer mal wieder hören. Gnade ist kostenlos. Aber es heißt, dass wir alles Jesus anvertrauen. Und wir wollen jetzt dieses wunderbare Lied hören, instrumental. Amazing Grace auf Deutsch, wunderbare Gnade. wunderbare Gnade. Und wir werden noch ein paar weitere Lieder singen. Wir haben jetzt die Lobpreiszeit, die war ja vor der Predigt ein bisschen kürzer heute. Und ich möchte euch einladen, folgende Fragen, während ihr das Lied hört, zu bewegen. Habe ich bereits das Prinzip der Gnade verstanden? Ich kann es mir nicht erarbeiten. Was heißt es für mein Glaubensleben? Und gehöre ich zu Jesus? Habe ich mein Leben Gott zugewandt? Will ich in diesen Strom der Liebe, in diese Vergebung Gottes, in das ewige Leben hineinkommen? Und wenn nicht, was hält mich zurück? Und als drittes, lebe ich ein Leben in der Nachfolge? Wo gehe ich Kompromisse ein? Wo ruft Gott mich zur Umkehr? Ihr Lieben, ich wünsche euch von Herzen, dass wir alle diese Gnade Gottes erleben dürfen. Und dass wir uns dann einlassen auf das Abenteuer, mit Gott uns zu Wegs zu sein, wo er über mich und mein Leben bestimmen darf. Und ich möchte jetzt noch beten und dann hören wir das Lied. Es sprengt das Denken, wenn wir verstehen wollen, Vater Gott, was Gnade ist und warum wir sie bekommen. Denn verdient haben wir sie nicht. Und ich bete, dass du zu unseren Herzen sprichst und wir wirklich verstehen, wie gut du bist, dass du einen Weg mit uns gehen möchtest, einen Weg der Vergebung, der Liebe. Danke, dass du das möglich gemacht hast durch deinen Sohn Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist. Hilf uns immer wieder, das im Herzen zu glauben und mit dem Mund zu bekennen. Danke, Jesus. Amen.